Große Gefahr ist aber, damit schlage ich mich täglich in der Praxis rum, wenn einer privat versichert ist und jetzt von der Grenze eingeholt wird, hat er die Möglichkeit, sich innerhalb von 3 Monaten von der Versicherungspflicht befreien zu lassen. Leider passiert dies in der Praxis oft nicht, sodass irgendwann der Betriebsprüfer kommt nach 4 Jahren und sagt, hier zum Zeitpunkt 01.01.25 bist du eigentlich versicherungspflichtig geworden und berechnet für 4 Jahre komplette Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge nach, obwohl derjenige ja eigentlich privat abgesichert war. Und das sind wirklich Nachforderungen, ohne Nutzen davon zu haben für den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber haftet ja dafür, die wirklich sehr ärgerlich sind und durch diese genaue Überprüfung der Grenze auch vermeidbar gewesen wären.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Classic. Der Jahreswechsel, neues Jahr, neue Regelungen. So ist es quasi in der Sozialversicherung alle Jahre wieder. Das gilt auch in diesem Jahr, denn auch diesmal sind wieder einige Änderungen im Bereich Sozialversicherung, Steuer- und Arbeitsrecht in Kraft getreten. In diesem Podcast befassen wir uns mit den Themen und Fragestellen, die für alle interessant und wichtig sind, die in Personalverantwortung stehen, Unternehmen leiten oder Personalabrechnungen für diese übernehmen. Ich bin Kai Holm, Trainer, Coach im Fachbereich Personalentwicklung bei der IKK Classic und darf Sie heute wieder durch unseren Podcast führen. Was Sie als Arbeitgebende oder Dienstleistende wissen müssen, erfahren Sie heute von meinem Gast Stefan Jung, Leiter Beiträge und Versicherungen bei der IKK Classic. Hallo Stefan, herzlich willkommen. Online bist du dabei.
Hallo Kai, freue mich dabei zu sein.
Das ist schön, vielen Dank. Und ich bin sehr gespannt, was du uns alles zu berichten hast, was in den nächsten Wochen und Monaten dann auch tatsächlich umzusetzen ist seitens unserer Hörer. Zunächst einmal, Stefan, bevor wir mit dem eigentlichen Thema Änderungen in den Sozialversicherungsthemen anfangen, eine persönliche Frage an dich. Was waren denn aus deiner Sicht die Tops und Flops 2024 aus Personalperspektive?
Der große Flop war natürlich der Bruch der Ampelkoalition, sodass viele Gesetze, die eigentlich schon durch den Bundestag gegangen sind, im Bundesrat gar nicht verabschiedet worden sind oder mit Verspätung verabschiedet worden sind, sodass die Vorbereitung auf die diesjährigen Seminare relativ schwierig war. Wir versuchen immer aktuell zu bleiben, haben hier ja auch eine Jahreswechselbroschüre online entwickelt, wo sich auch die Arbeitgeber immer wieder über den laufenden Stand der einzelnen Gesetzesverfahren informieren können. Das war also sehr, sehr negativ, aber wir wollen ja positiv sprechen und da muss man einfach sagen, die Weiterentwicklung der EAU finde ich positiv, dass da jetzt auch die Reha-Zeiten mit übermittelt werden. Positiv ist das maschinelle Verfahren der Elterneigenschaften von der Rentenversicherung, soll zukünftig der Arbeitgeber über die Elterneigenschaften seiner Mitarbeiter informiert werden und halt natürlich auch noch die Mindestlohnanpassung. Die fand ich auch sehr, sehr spannend, weil die ja immer wieder Auswirkungen auf die Sozialversicherung hat. Das Jahressteuergesetz wurde zum Glück verabschiedet am 22.11., sodass man damit rechnen kann, hat Auswirkungen auf uns, auf die Gesundheitsförderung zum Beispiel und natürlich die Grenzwerte, die ganz drastisch erhöht worden sind, weil die Teuerungsrate in Deutschland sehr, sehr hoch ist.
Stefan, vielen Dank für dein Meinungsbild an der Stelle. Du hast politische Unsicherheit angesprochen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du auch ein paar Themen angesprochen, die jetzt klar sind, die auch tatsächlich umgesetzt worden sind. Stichwort gesetzlicher Mindestlohn. Was hat es da ja hinsichtlich der Sozialversicherung ganz genau auf sich?
Ja, der Mindestlohn ist jetzt ja auf 12,82 Euro im Jahr 2025 erhöht worden. War lange Diskussion in der Mindestlohnkommission, ist schon 2023 verabschiedet worden. Diese Mindestlohnkommission setzt sich immer zusammen aus Arbeitgebern und Arbeitnehmervertreter. Die Arbeitnehmervertreter haben einen viel höheren Mindestlohn gefordert von 14 Euro plus. Die EU zum Beispiel hat Deutschland aufgefordert, auch einen höheren Mindestlohn anzubieten. Die Arbeitgebervertreter wollten natürlich den Mindestlohn möglichst gering halten und dementsprechend hat man sich dann geeinigt durch die Stimme des Vorsitzenden, der auch Arbeitgebervertreter ist, auf 12,82 Euro. Und diese Anhebung hat natürlich starke Auswirkungen auf die Sozialversicherung. Zum einen ist die Geringfügigkeitsgrenze auf 556 Euro dadurch erhöht worden. Und der Minijobbereich, der Übergangsbereich, der beginnt dann erst bei 556,01.
Du sprichst jetzt auch konkrete Zahlen an der Stelle an. Da möchte ich dann schon gerne noch mal tiefer einsteigen. Was ist denn jetzt, wenn Beschäftigungsverhältnisse zwischen der alten Minijobgrenze, also das waren ja die 538 Euro, und der neuen Grenze, 556 Euro Grenze, nun tatsächlich bezahlt werden? Und welche Auswirkungen hat das auf die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung?
Also es gibt keine Übergangsregelung diesmal, sondern es heißt klipp und klar, wer von der Grenze eingeholt wird, weil er zum Beispiel 550 Euro verdient hat bislang, jetzt eingeholt wird, der wird zum 01.01.2025 ein Minijobber und dementsprechend muss er bei der Krankenkasse abgemeldet werden, er verliert seinen Versicherungsschutz und bei der Minijobzentrale angemeldet werden.
Das bedeutet im Umkehrschluss, möchte ich den Arbeitnehmer versicherungspflichtig halten, müsste ich dann auch seine Stundenzahl zum Beispiel erhöhen oder den Stundenlohn anpassen, je nachdem, wie hoch der Stundenlohn denn tatsächlich ist. Muss aber ja dann mindestens der Mindestlohn sein.
Genau. Da im Jahr 2025 wieder die Mindestlohnkommission tagt, dass der Mindestlohn 2026 nochmal erhöht wird und ich denke mir vielleicht sogar schon bei der nächsten Wahl oder nach der nächsten Wahl, würde ich natürlich dann das Entgelt dementsprechend anheben, dass auch die nächste Mindestlohngrenze überschritten wird und dementsprechend die Geringfügigkeitsgrenze.
Okay, das ist ja ein guter Tipp, an der Stelle dann auch direkt zumindest mittelfristig mit solchen Veränderungen von Grenzwerten dann auch umzugehen. Dann habe ich noch ein Stichwort, was mir so im Hinterkopf ist bei dem Thema Minijob. Wir haben immer eine Begrifflichkeit dort, regelmäßiges Arbeitsentgelt. Jetzt reden wir hier über 12,82 Euro als feststehende Größe des Lohnes, aber manchmal haben wir ja über die Stunden ja Schwankungen. Wie geht man denn übers Jahr denn damit um?
Grundsätzlich muss man ja bei Geringfügigkeit den Monatslohn oder die Grenze immer auf 12 Monate hochrechnen. Man muss also schätzen. Und dementsprechend wird ja eigentlich auch bei der Schätzung mehr die Jahresgrenze betrachtet. Die beträgt 556 Euro mal 12, sind dieses Jahr 6.672 Euro. Die darf ich nicht übersteigen. Die darf ich wirklich nur übersteigen bei einem sogenannten unvorhersehbaren Ereignis, wie zum Beispiel eine Krankheitsvertretung. Da darf ich zweimal das Doppelte verdienen, wie die Geringfügigkeitsgrenze es hergibt. Sprich im Jahr maximal 7.784 Euro, also 556 Euro mal 14.
Eine weitere Frage noch, was machen wir mit, auch bei Minijobbern kann das ja durch sein, machen wir mal mit Einmalzahlungen?
Einmalzahlungen werden immer in diese Schätzung mit eingerechnet, wenn sie mit einmal jährlich regelmäßig einem zustehen bzw. gezahlt werden. Bei Einmalzahlung gibt es die einzige Besonderheit in der Sozialversicherung. Der Minijobber hätte die Möglichkeit, wenn er durch die Sonderzahlung, Weihnachtsgeld zum Beispiel, über diese Jahresgrenze kommt, auf das Weihnachtsgeld zu verzichten. Das ist hier möglich, die absolute Ausnahme, weil ansonsten gilt in der Sozialversicherung ja immer das Entstehungsprinzip.
Ah, okay. Auch das nochmal ein guter Tipp. Wir sind ja dahin gekommen auf das Thema über den Mindestlohn. Wo siehst du für die Zukunft noch was Wünschenswertes oder Verbesserungspotenziale, um das Thema dann jetzt auch abzuschließen?
Ich denke mir, der Fehler, der gemacht worden ist, was auch wirklich Ungerechtigkeiten hervorruft, ist, dass der Mindestlohn ein Bruttomindestlohn ist. Mir wäre lieber gewesen, man macht einen Netto-Mindestlohn. Das heißt, derjenige oder diejenige, der Lohnsteuerklasse 5 hat, er hat ja so eine hohe Steuerbelastung, dass da wirklich netto sehr wenig rauskommt. Der Student zum Beispiel oder der Schüler, der über 18 ist, der bekommt brutto wie netto, weil es vielleicht eine kurzfristige Beschäftigung ist. Und dementsprechend ist hier eine Ungerechtigkeit. Und ich denke mir, ein Nettostundenlohn wäre eigentlich sinnvoll für alle Beteiligten.
Du hattest weitere Themen angesprochen, wo ich darauf eingehen möchte und dich gerne auch weiter befragen möchte. Du hast das Thema Übermittlungsverfahren zu Elterneigenschaften im Bereich Pflegeversicherung angesprochen. Was hat es damit auf sich und worum geht es da im Allgemeinen zunächst einmal?
Also zum 01.07.2025 kommt hier ein automatisiertes Verfahren, in dem die Rentenversicherung den Arbeitgeber die Elterneigenschaft der Mitarbeiter mitteilt. Die Rentenversicherung holt sich hier von der Steuer, also vom Finanzamt, ganz offiziell heißt das Bundeszentralamt für Steuern, die ganzen Steuermerkmale, die dem Finanzamt vorliegen, bündelt diese Information mit den Kindererziehungszeiten, die der Rentenversicherung vorliegen, und gebündelt wird dann die Information an den Arbeitgeber übermittelt. Und dementsprechend muss er nicht mehr selber dafür sorgen oder selber erfragen, wie viele Kinder derjenige hat, sondern er hat ja wirklich eine maschinelle Hilfe, die aber nicht immer hundertprozentig ist, weil es auch Kinder gibt, wie zum Beispiel Stiefkinder. Diese Information liegt dem Finanzamt meistens gar nicht vor, dass ein Stiefkind zum Beispiel vorhanden war oder ist, und liegt doch nicht der Rentenversicherung vor, weil der Stiefvater hier meistens keine Kindererziehungszeiten in irgendeiner Form beantragt.
Wofür ist das denn ganz konkret wichtig? Also ich habe mir hier also als Stichwort aufgeschrieben, Beitragsrelevanz. Ich kann mir vorstellen, dass das damit denn was zu tun hat.
Gerade jetzt, wo der Pflegeversicherungsbeitrag schon wieder erhöht wird, zwar nur um 0,2%, auf 3,6% haben wir jetzt, aber es wird, das weiß man jetzt schon, nicht ausreichend sein. Der Pflegeversicherungsbeitrag wird durch die neue Regierung nochmal erhöht werden. Und da gibt es, oder der Pflegeversicherungsbeitrag setzt sich eigentlich aus zwei Faktoren zusammen, kann man sagen. Einmal gibt es den Beitragszuschlag. Das heißt, Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr zahlen nochmal 0,6% mehr. Und es gibt den Beitragsabschlag. Das heißt, pro zweiten Kind unter 25 ermäßigt sich der Pflegeversicherungsbeitrag für den Arbeitnehmer um 0,25%. Hier werden maximal dann 5 Kinder, sprich oder 4 Kinder angerechnet, sodass ich maximal eine Ermäßigung von 1% habe. Und dementsprechend, der Arbeitgeber muss ja die Beiträge abführen, muss der Arbeitgeber auch wissen, wie viele Kinder werden denn hier insgesamt angerechnet.
Also das hört sich ja für mich also einmal vom Informationsfluss sehr geschickt an oder sehr clever an. Auf der anderen Seite gibt es viele Regelungen oder Berechnungsvarianten dazu. Also 1 bis 5 Kinder hast du jetzt ja eben selber gesagt. Wie wäre es denn dann bei Arbeitgeberwechseln oder sogar Mehrfachbeschäftigungen?
Also das ganze Verfahren läuft so ähnlich ab wie das Elstam-Verfahren. Das kennen die Arbeitgeber schon. Man meldet seinen Arbeitnehmer beim Finanzamt an und bekommt vom Finanzamt praktisch dann die Lohnsteuerklasse übermittelt. Und genauso läuft es hier bei der Rentenversicherung. Man meldet systematisch über das System bei der Rentenversicherung, über das Programm RVBA heißt das, den Arbeitnehmer an und bekommt dann von der Rentenversicherung einen Zeitstrahl zugeschickt. Einmal mit der Information, wie viele Kinder werden momentan angerechnet, lag oder liegt überhaupt schon ein Kind vor für den Beitragszuschlag und wann scheiden die jeweiligen Kinder aus dem Pflegeversicherungsabschlag raus.
Okay, das heißt, da werden schon, na, ich nenne es jetzt mal Wege genutzt, die schon vorher vorhanden waren oder zumindest ähnliche Wege genutzt und auf ähnliche Art und Weise etwas dann tatsächlich umgesetzt in die Praxis, was den gesamten Weg dann auch vereinfachen soll. Ist aus deiner Sicht noch etwas wünschenswert in diesem Zusammenhang?
Wünschenswert wäre normalerweise, dass wenn das Kind 25 wird, dann auch eine Mitteilung bekommt von der Rentenversicherung, Achtung Arbeitgeber, du musst das Kind nicht mehr beim Pflegeabschlag berücksichtigen. Das ist aber nicht so. Man kriegt nur einmalig einen Zeitstrahl mitgeteilt, sodass man sich teilweise, wenn das Kind jetzt momentan erst 1 Jahr alt ist, eine Wiedervorlage in 24 Jahren legen muss, ja, um dann den Hinweis aus dem System zu kriegen, Achtung, im nächsten Monat scheidet das eine Kind aus dem Pflegeversicherungsabschlag aus. Das ist ein bisschen unglücklich, so Push-Up-Nachrichten, dass man auch über das Ende benachrichtigt wird, das wäre wünschenswert. Aber nochmal auf deine Frage zurückbekommen, jeder Arbeitgeber, auch bei Mehrfachbeschäftigten, kann diese Abfrage bei der Rentenversicherung machen. Für jedes Beschäftigungsverhältnis bekommt man dementsprechend hier auch eine Information, wie es beim Elstam-Verfahren auch ist.
Das heißt, dann wird es gar nicht komplizierter dadurch, dass man vielleicht 2 Arbeitgeber hat oder auch mal den Arbeitgeber wechselt.
Genau. Okay. Wichtig in dieser Hinsicht ist vielleicht noch, die Auskunft von der Rentenversicherung ist nicht verbindlich. Der Arbeitnehmer kann also sagen, Mensch, mir werden nur 2 Kinder angerechnet, ich habe doch 4. Der eine wohnt im Ausland zum Beispiel, der andere studiert schon, ist auch aus irgendwelchen Gründen nicht mit aufgeführt. Und dementsprechend kann der Arbeitnehmer dann, ist eine Nachweispflicht, nachbessern, den Arbeitgeber Unterlagen vorlegen, wie zum Beispiel die Geburtsurkunde, sodass der Arbeitgeber dann den Pflegeabschlag dann auch noch verändern kann. Das ist also nicht verbindlich, es ist wirklich eine große Hilfe und dementsprechend bekommen die Arbeitnehmer schon ab 01.01.25 auf der Entgeltabrechnung auch immer mitgeteilt, wie viele Kinder werden momentan berücksichtigt.
Ja, das hört sich für mich schlüssig an, also genau das so zu tun und das macht das Ganze insgesamt viel, viel klarer. Okay, machen wir da auch einen Strich unter dieses Thema. Wir schreiten mal ein Stückchen weiter fort. Du hast vorhin quasi so eine kleine Aufzählung auch gegeben, welche Themen denn noch insbesondere neu sind im Jahr 2025. Du hast das Thema Lohnsteuerrecht in dem Zusammenhang auch angesprochen. Hier gibt es den Hinweis auf das Thema Bonusleistungen und so weiter. Was hat das ganz konkret mit der Steuer zu tun und warum müssen das unsere Arbeitgeber wissen?
Ja, der Gesetzgeber hat zum Glück auch im Bundesrat am 22.11. das Jahressteuergesetz verabschiedet. Und dementsprechend gibt es eine Regelung, was ist mit Bonuserstattungen der Krankenkasse. Ich kann ja meine Krankenkasse als Aufwendung steuerlich absetzen, meine Krankenkassenbeiträge. Und natürlich jede Erstattung von der Krankenkasse mindert normalerweise ja meine Beitragslast, was ich steuerlich angeben kann. Jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, 150 Euro sind auf jeden Fall immer, wenn die aus dem Bereich des Bonuses kommen, der Krankenkasse, nicht mit den Beiträgen zu verrechnen. Man kann also weiterhin die volle Beitragslast angeben. Und darüber hinaus, wenn ich nachweisen kann, dass mein Bonus höher ist, weil wir als IKK zahlen zum Beispiel beim privaten Bonusprogramm bis zu 300 Euro. Wenn ich das nachweisen kann, auch belegen kann, dann kann ich sogar 300 Euro von der Krankenkasse als Bonus erhalten, ohne dass es steuerlich relevant ist. Das zum einen. Dann zum anderen haben wir ja auch eine betriebliche Gesundheitsförderung. Da sind wir führend als IKK. Auch hier bekommt jeder Arbeitnehmer, der an unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement, so nennen wir das, BGM, teilnimmt, 150 Euro. Und der Arbeitgeber kriegt nochmal eine Erstattung von 500 Euro. Also eine ganz tolle Sache, dass ich jedem nur empfehlen kann, sich hier mit den Gesundheitsberatern der IKK Classic in Verbindung zu setzen. Es sieht folgendermaßen aus. Wir kommen in die Betriebe raus, machen eine Analyse der Krankheiten, vergleichen die mit dem Durchschnitt der Branche. Wir haben für jede Branche Gesundheitsberichte vorliegen, vergleichen also den Betrieb, die Krankheiten mit den Branchenkrankheiten, wo ist es mehr, wo müssen wir in irgendeiner Form gegensteuern, machen dann Gesundheitstage, machen Ernährungsberatung, Rückenschulen im Betrieb und jeder Arbeitnehmer, der daran teilnimmt, erhält von uns nochmal als Bonus, weil es ja so eine Win-Win-Situation ist, 150 Euro.
Und die hat dann in der Konsequenz keine steuerliche Relevanz.
Genau, vollkommen richtig.
Sehr gut, sehr gut. Auch das habe ich verstanden. Dann komme ich zu einem Thema. Auch da hat sich etwas verändert. Stichwort Schwarzarbeit. Hier soll Schwarzarbeit verhindert werden. Das macht ja auch Sinn im Bereich der Sozialversicherung. Grundsätzlich gehen ja auch Sozialversicherungsbeiträge möglicherweise verloren. Was hat sich dort geändert und welche Regelungen gelten da ab 2025?
Das Gesetz wird verabschiedet. Die Frage ist nur, wann. Und zwar soll hier das Schwarzarbeitgesetz verändert werden. Da gibt es auch schon Gesetzesentwürfe, war auch schon im Bundestag drin. Und da geht es um die schwarzarbeitgefährdeten Branchen, wie zum Beispiel momentan das Baugewerbe, das Gaststättengewerbe, Personenbeförderungsgewerbe ist da drin. Und da kommt zukünftig auch das Friseurgewerbe mit rein. Jetzt heißt es erstmal für die Friseure dadurch mehr Arbeit. Denn eine Ausweispflicht besteht für Arbeitnehmer, immer einen Ausweis dabei haben. Man muss Arbeitszeiten dokumentieren und was ganz wichtig ist, man muss, bevor die Beschäftigung aufgenommen wird, der Rentenversicherung schon mitteilen, dass diese Beschäftigung vorhanden ist oder bestehen wird. Also jeder, der gemeldet ist oder da tätig ist, ist vorher schon gemeldet worden, sodass dann, wenn der Zoll rauskommt und Schwarzarbeit kontrolliert, genau weiß, jeder, der hier rumläuft, ist auf jeden Fall auch bei der Krankenkasse angemeldet und dementsprechend wird dadurch Schwarzarbeit vermindert. Jetzt sagen die Friseure natürlich, oh Mensch, wir haben mehr Arbeit, aber ich habe mit der Obermeisterin gesprochen, zum Beispiel der Friseurinnung hier in Düsseldorf, aber auch mit anderen Friseuren, die sind eigentlich alle begeistert, weil gerade hier im Friseurbereich, ich meine, an jeder Ecke gibt es momentan Barbershops, die natürlich die ganzen Preise drücken und da sagt man, wir sind froh, wenn jeder ganz offiziell gemeldet ist, dann ist es ein fairer Wettbewerb und wir können uns mit unseren Leistungen dann auch hier etablieren.
Das heißt, da geht es natürlich um Sozialabgabengerechtigkeit, aber auch um Wettbewerb rein im wirtschaftlichen Sinne zwischen den Unternehmungen.
Genau.
Ja, okay. Gut, auch dazu haben wir dann in Bezug auf 2025 etwas gesagt. Ein Klassiker, wenn wir einen Jahreswechsel hatten, ist natürlich das Thema Grenzwerte. Da gibt es ja alle möglichen Eurobeträge, die eine Relevanz haben für das neue Jahr. Ja, fangen wir mal an. Welche Grenzwerte ändern sich? Zunächst einmal ganz allgemein.
Ganz allgemein heißt es grundsätzlich, es wird alles teurer. So muss man es leider sagen. Denn sowohl die Inflation, aber auch die Lohnzusatzrate von 6,44% wurde jetzt berücksichtigt, sodass man sagen kann, alle Beitragsvermessungsgrenzen, also zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung und zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung steigen dementsprechend, sodass es für höher verdienende Arbeitnehmer weitaus teurer wird. Zum Beispiel die Beitragsvermessungsgrenze in der Krankenversicherung, 337,50 Euro geht die hoch, in der Rentenarbeitslosenversicherung geht die um 500 Euro hoch. Sprich, ich muss von 500 Euro mehr Beiträge zahlen. Das ist schon ein dickes Pfund.
Und das hat ja eine Konsequenz nicht nur für den Arbeitnehmer selbst, sondern dann natürlich auf der anderen Seite auch für die Arbeitgeber. Ne?
Genau. Und gerade wo wir beim Arbeitgeber sind, was auch noch wichtig ist, das ist die sogenannte Versicherungspflichtgrenze. Ab welcher Grenze vom regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt, nicht vom tatsächlichen, sondern auch immer hier vom geschätzten Arbeitsentgelt, ab welcher Grenze habe ich die Möglichkeit, mich zu entscheiden zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung. Und diese Grenze steigt zum Beispiel sogar um 4.500 Euro. Das heißt, ich muss 4.500 Euro mehr verdienen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, in die private Krankenversicherung zu kommen. Dementsprechend wird der privaten Krankenversicherung hier der Nachwuchs abgedreht. Und dementsprechend müssen die Beiträge gerade in der PKV ganz neu kalkuliert werden.
Wobei, wenn wir das natürlich aus IKK-Sicht betrachten, ja gut so ist.
Ja, für uns ist das gut. Die große Gefahr ist aber, damit schlage ich mich täglich in der Praxis rum, wenn einer privat versichert ist und jetzt von der Grenze eingeholt wird, hat er die Möglichkeit, sich innerhalb von 3 Monaten von der Versicherungspflicht befreien zu lassen. Leider passiert dies in der Praxis oft nicht, sodass irgendwann der Betriebsprüfer kommt nach 4 Jahren und sagt, hier zum Zeitpunkt 01.01.25 bist du eigentlich versicherungspflichtig geworden und berechnet für 4 Jahre komplette Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge nach, obwohl derjenige ja eigentlich privat abgesichert war. Und das sind wirklich Nachforderungen, ohne Nutzen davon zu haben für den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber haftet ja dafür, die wirklich sehr ärgerlich sind und durch diese genaue Überprüfung der Grenze auch vermeidbar gewesen wären.
Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also hier dann tatsächlich pingelig und detailliert zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis, insbesondere weil du sagst, die Arbeitgeber haften an der Stelle. Woran liegt das, dass die Arbeitgeber haften? Ist das gesetzlich geregelt?
Genau, weil der Arbeitgeber ist für die Beitragsberechnung und für die Beurteilung von Versicherungspflicht verantwortlich und kann immer nur den Arbeitnehmer für die letzten 3 Monate in den Lohn eingreifen, es sei denn, er hat wirklich wissentlich falsche Angaben gemacht. Aber in diesem Fall hat der Arbeitnehmer nichts damit zu tun gehabt, Arbeitgeber haftet und muss die komplette Beitragslast alleine tragen, außer den letzten 3 Monaten.
Okay, also das ist, finde ich, sehr wichtig, dass wir das nochmal klargestellt haben und hier auch nochmal einen Hinweis gegeben haben. So, du hast gesagt, es wird alles teurer. Also du hast jetzt mehrere Sozialversicherungszweige ja auch angesprochen. Mehr als 300 Euro für die Krankenversicherung, mehr als 500 Euro für die Rentenversicherung. Also an beitragspflichtiger Einnahme im Monat. Was empfiehlst du?
Sich nicht so sehr zu ärgern, empfehle ich, über die hohe Beitragslast, die natürlich immer höher wird. Wenn man überlegt, jahrelang hieß es maximal 40% Lohnnebenkosten für die Wirtschaft, danach wandern Arbeitsplätze ab. Mittlerweile haben wir schon fast 43%, 44%, also viel zu viel. Die Beiträge, auch gerade im Gesundheitswesen, werden ganz stark steigen. Der durchschnittliche Beitragssatz ist ja schon um 0,8% erhöht worden. Aber alle Beteiligten sagen viel zu wenig. Wir brauchen eigentlich Beitragssätze als Zusatzbeitrag von über 3%. Und das ist natürlich dann irgendwann schon eine ganz schöne Last, die sowohl die Arbeitgeber, also die Wirtschaft, als auch die Arbeitnehmer zu tragen haben.
Was wäre der Ratschlag auch an die Gesetzgebung oder was wäre da wünschenswert? Gesetzgebung heißt ja an der Stelle natürlich auch Politik. Was macht denn Sinn?
Sinn macht, gerade wenn jetzt auch bald so wie ich als sogenannter Babyboomer in Rente geht. Die nächste Generation muss ja unsere Renten sichern. Man muss die ganze Beitragsgestaltung umgestalten, nicht immer nur die Beitragssätze erhöhen oder die Beitragsbemessungsgrenzen erhöhen, sondern muss wirklich überlegen, welche andere Personenkreise kann ich hier mit aufnehmen. In der Krankenversicherung gibt es dann eventuell nur noch Grundleistungen und man kann sich dann bei der privaten Krankenversicherung, wenn es diese Bürgerversicherung gibt, die von allen Parteien in irgendeiner Form schon mal angesprochen worden ist, wenn es diese Bürgerversicherung eventuell geben sollte, dann kann man sich bei der privaten dann nur noch zusatzversichern. Vielleicht ist das die Lösung. Ansonsten, wie gesagt, ich als kleiner Abteilungsleiter der IKK habe hier leider wenig Einfluss drauf, aber man muss einfach die Beitragsberechnung neu umgestalten, immer nur an den einzelnen Stellschrauben zu drehen. Das ist sehr, sehr kurzfristig gedacht und wir brauchen eine langfristige Sozialpolitik.
Also mehr so einen großen Wurf in der Gesamtgesetzgebung. Das Thema Altersversorgung spielt dann in dem Zusammenhang ja auch eine Rolle. Also es ist ja auch in der Politik, in der Diskussion, unser Rentensystem, auch das steht ja quasi vor einer großen Reform.
Genau. Man muss da irgendwann dran gehen, weil die Zeit rennt. Und jetzt hat eigentlich die frühere Ampelkoalition ein großes Rentenpaket 2 mit in den Bundestag reingebracht. Da ging es zum Beispiel darum, dass die Rente auf 48% gedeckelt wird. Man kriegt also mindestens 48% der Durchschnittsrente. Da ging es darum, dass die Beitragssätze gedeckelt wird. Man wollte eine Aktienrente einführen, dass halt wirklich Gelder in Aktienpaketen angelegt werden und von den Profiten, so wie es die Dänen machen, auch die Österreicher, kann man dann davon die Rentenversicherung bezuschussen. Aber leider durch den Bruch der Ampelkoalition ist das komplette Rentenpaket vom Tisch. Wird doch nicht kommen. Und bis sich dann die neue Regierung wieder findet und dann wieder dran geht, das ist einfach vertane Zeiten. Ich finde es sehr, sehr schade persönlich.
Mhm. Kommen wir nochmal zu einer guten oder positiven Geschichte auch zum Abschluss. Eine Besonderheit, die nochmal auffällig war, Stichwort Auszubildende und Minijob. Bei einem Arbeitgeber, da haben wir nochmal eine besondere Regelung. Stefan, was hat es damit auf sich?
Genau, das haben wir in den Jahreswechselseminaren angesprochen. Wir haben ja diesmal 8 Online-Jahreswechselseminare gemacht, die alle ausgebucht waren, aber auch viele Seminare vor Ort in den einzelnen Bundesländern angeboten, die auch gut besucht waren. Und dieses Thema ist wirklich sehr positiv angenommen worden. Gibt es zwar schon seit 2023 in den Geringfügigkeitsrichtlinien, ist aber irgendwie komplett untergegangen. Denn um was geht's hier? Es geht grundsätzlich um den Begriff einheitliches Beschäftigungsverhältnis. Wir in der Sozialversicherung sagen, alle Tätigkeiten bei einem Arbeitgeber, beim selben Arbeitgeber, werden zusammengefasst und als eine Tätigkeit beurteilt. Und hier steht jetzt drin, in Geringfügigkeitsrichtlinien, das gilt auch grundsätzlich, es sei denn, es sind Auszubildende oder Praktikanten, die versicherungspflichtig sind. Was können diese Auszubildenden? Die dürfen beim selben Arbeitgeber noch einen Nebenjob machen, ohne dass es zusammengerechnet wird. Also wenn man wirklich Not am Mann hat, wir in der IKK zum Beispiel, wenn unsere Auszubildende samstags einen Minijob bei uns abschließen, dass sie auf Messen rumtouren, wo wir auf den Messen auch über die IKK informieren, da könnten wir einen Nebenjob draus machen, einen Minijob, und der wird nicht mehr im Ausbildungsverhältnis zusammengerechnet. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Sache, sodass der Arbeitgeber hier ein bisschen mehr Spielraum hat und der Auszubildende die Möglichkeit hat, durch diesen Minijob, der ja meistens brutto wie netto ist, sein Ausbildungsgehalt ein wenig aufzubessern.
Ja, und das gilt für alle Arbeitgeber. Du hast jetzt das Beispiel IKK selbst gebracht.
Das gilt für alle Arbeitgeber. Aber es gilt für alle. Genau. Auch oft zum Beispiel im Hotelbereich, dass der Hotelfachmann am Wochenende ist eine große Veranstaltung. Da brauche ich Servicekräfte für. Servicekräfte fehlen ja überall. Kann ich mit dem Auszubildenden sprechen? Wollen wir nicht noch einen Minijob abschließen, neben deiner Ausbildung als Hotelfachmann, dass du mir im Rahmen der Kurzfristigkeit zum Beispiel hier an gewissen Tagen hilfst?
Stefan, vielen Dank. Zum Abschluss darfst du dir was wünschen. Wenn du, sagen wir mal, 2 oder 3 Wünsche frei hättest mit Bezug auf solche Themen, die wir gerade besprochen haben, was wünschst du dir für die Zukunft?
Einigkeit in der Politik, Entscheidungsfreude, dass wirklich diese großen Themen, vor der wir stehen, endlich mal angegangen werden und nicht immer nur das hin und her geschoben wird. Bestes Beispiel ist das sogenannte Vaterschaftsgesetz oder der Vaterschaftsurlaub. Da haben wir letztes Jahr darüber berichtet. Schwirrt der Gesetzesentwurf seit 2023 in den Ministerien rum, hin und her und hin und her, aber es wird keine Entscheidung getroffen. Und ich meine, jeder von uns trifft am Arbeitsplatz täglich tausende Entscheidungen. Das wünsche ich mir, dass endlich hier mal eine Entscheidungsfreudigkeit besteht, Mut besteht und dementsprechend auch mal Veränderungen, auch gerade im Sozialversicherungsbereich, erfolgen.
Das ist ja ein enthusiastisches Schlussplädoyer gewesen. Vielen Dank, Stefan. Das war's für heute. Vielen Dank für die inforeichen Antworten, die du gegeben hast. Und ich denke auch klaren Antworten und guten Beispiele, die du an der Stelle nochmal gegeben hast. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Alles geregelt. Und vielleicht haben Sie bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikk-klassik.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen der IKK Klassik. Und schon mal der Blick voraus. In der kommenden Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Unternehmensgründung. Da geht es darum, was haben Sie zu beachten, wenn Sie sich selbstständig machen wollen oder ein Unternehmen gründen wollen, vielleicht mit mehreren auch zusammen, und welche Auswirkungen hat das? Dabei wird Frau Katja Lilo-Melder bei uns sein, wird uns Rede und Antwort stehen, und seien Sie gespannt, was sie uns dazu berichten hat. Bis dann. Alles Gute für Sie. Bis zum nächsten Mal.